Wir schlagen auf Titus Kapitel 1. Titus Kapitel 1. In den ersten vier Versen haben wir den Briefeingang und in den ersten drei Versen weist sich der Verfasser, der Apostel Paulus, aus. Er nennt zuerst seinen Namen und dann gibt er uns seine Stellung an, die er vor Gott hat. Zuerst nennt er sich einen leibeigenen Knecht Gottes und dann einen Apostel Jesu Christi. Er ist ein Gesandter von Jesus Christus in dem Sinne, dass er nicht nur die Botschaft von Jesus Christus verkündet wie ein Missionar, sondern er ist ein persönlicher Gesandter, ein Vertreter von Jesus Christus, hat seine Botschaft direkt, unmittelbar von seinem Herrn bekommen, nicht von Menschen. Das macht er deutlich im Galaterbrief. In diesem Sinne ist er ein erstrangiger Apostel, im Gegensatz zu anderen Aposteln jener Zeit, die Missionare waren, in dem Sinne, wie wir heute auch noch Missionare haben. In diesem Sinne, im biblischen Sinne, haben wir heute auch noch Apostel, aber nicht in diesem erstrangigen Sinne, in diesem Sinne, dass wir heute noch Menschen hätten, die wie Propheten ihre Botschaft direkt von Gott bekämen, sondern nur in dem Sinne, dass sie als Sendboten in ähnlicher Weise wirken wie jene ersten Apostel. Wenn Paulus sich Apostel nennt, dann nennt er auch seine Aufgabe. Und die haben wir ebenfalls schon in Vers 1 angegeben. Paulus ist Apostel Jesu Christi zugunsten des Glaubens der Erwählten. Die Erwählten sind die, die von Gott erfasst worden sind. In Kreisen, wo die Lehre Gottes zu Hause ist, das ist nicht überall, nicht bei allen Kindern Gottes, aber es gibt solche, die sich mehr mit den Hauptwahrheitslinien der Heiligen Schrift befassen. In solchen Kreisen versteht man oder fasst man das Wort Erwählte eher so auf, dass sie von Ewigkeit her erwählt seien. Nun stimmt es, dass Gott uns in der Ewigkeit schon gesehen hat und als Erwählte betrachtet. Aber die eigentliche Erwählung findet statt in der Zeit, wenn Gott einen Menschen erfasst. Das macht Paulus ebenfalls deutlich, aber solche Texte werden normalerweise nicht so in den Vordergrund gestellt, sie werden manchmal vergessen. Und somit wird eine solche Lehre einseitig. Erfasst wird ein Mensch von Jesus Christus in der Zeit, in seiner eigenen Biografie. Das heißt, wenn jemand auf die Welt kommt, ist Gott da, um ihn zu rufen und ihn zu seinem Kind zu machen. Und in dem Moment, wo er sich beugt und das Angebot Gottes in Anspruch nimmt, seine Auflehnung aufgibt und an Jesus Christus glaubt, erfasst Gott ihn. Das heißt, die Erwählung ist der Moment meiner Wiedergeburt. In diesem Sinne sind wir dann erwählt, das heißt kostbare, von Gott beschlagnahmte. Das Wort hat eine etwas breitere Bedeutung, als normalerweise ihm beigelegt wird. Nun sagt Paulus, dass er diesen Leuten zur Verfügung steht. Er ist dazu da, dass es solche gibt, die an Jesus Christus glauben. Und er ist für die, die an ihn zum Glauben kommen, da. Er ist dazu da, dass ihr Glaube entsteht und dass ihr Glaube, wenn er entstanden ist, gestärkt wird. Dazu hat Gott Reich Gottes Arbeiter aufgerichtet. Apostel, Lehrer des Wortes Gottes, heute immer noch, damit wir als Kinder Gottes durch sie gestärkt, getröstet, aufgerichtet, geführt, dass wir von ihnen durch sie Wegweisung bekommen. Wir brauchen solche. Jesus hat sie gegeben und die Gemeinde Jesu braucht sie. Keine Gemeinde kann ohne sie auskommen. Wir alle sind abhängig von solchen, die Jesus Christus erwählt hat, um uns im Glauben zu helfen. Das Zweite, wofür Paulus zur Verfügung steht, ist die Erkenntnis der Wahrheit. Die Wahrheit ist die Wahrheit Gottes in der Offenbarung der Heiligen Schrift. Die ganze Heilige Schrift ist Offenbarung Gottes und die Wahrheit Gottes. Diese Wahrheit gilt es, kennenzulernen und anzuerkennen. Das Wort Erkenntnis ist, bedeutet einmal kennenlernen und dann aber auch oft anerkennen. Wir sollen die Wahrheit Gottes kennenlernen, wir sollen ihr Glauben schenken und wir sollen sie in unserem Leben anerkennen. Sie sollen unserem Leben Raum haben. Viele Christen befassen sich viel zu sehr mit ihren eigenen Stimmungen und Launen und wie sie gerade in der Verfassung wären. Unsere Aufgabe ist es nicht so sehr, in uns herumzurühren, sondern Gott zu glauben, was er gesagt hat, seine Wahrheit anzuerkennen. Paulus ist ein Apostel Jesu Christi, damit Menschen die Wahrheit Gottes erkennen. Und diese Wahrheit steht nicht allein. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man eine Lehre annimmt und nun hat man etwas gewonnen. Nun weiß man etwas. Nun hat man etwas erkannt und nun kann man wieder weitergehen, über zur Tagesordnung. Nein, so ist es nicht. In der Schule lernt man oft so. Man nimmt einiges zur Kenntnis, aber es muss das Leben nicht verändern. So ist es bei der Wahrheit Gottes nicht. Die Wahrheit Gottes führt zu einer Umgestaltung des Lebens. Es ist nämlich so, wenn jemand an Jesus Christus gläubig geworden ist, dann heißt das, dass er seine Auflehnung aufgegeben hat. Und das heißt, dass ein neuer Kurs eingeschlagen wird. Dieser neue Kurs wird auch ebenfalls angedeutet am Ende von Vers 1. Erkenntnis der Wahrheit, die zur guten Verehrung führt oder der guten Verehrung gemäß ist. Die Wahrheit steht nicht allein im Raum. Sie hat eine Wirkung, sie hat eine Dynamik, weil Gott in der Wahrheit am Werk ist, eine Person, nicht weil die Wahrheit selbst irgendwie ein eigenständiges Leben hätte, sondern Wahrheit ist das, was Gott gesprochen hat und er steht zu, was er gesagt hat. Und wo das, was er gesagt hat, angenommen wird, da ist er selbst mit seinem Reden am Werk. Überall, wo Gottes Wort angenommen wird, beherzigt wird, ist der Heilige Geist in diesem Wort am Werk. Das bleibt so. Das ist immer so. Wo Gottes Wort beherzigt wird, da ist der Heilige Geist, Gott selbst, am Werk, um etwas zu tun. Und nun wird das Leben dieser Wahrheit entsprechend verändert, sodass die Verehrungsgegenstände sich wechseln. Das, was früher groß war, wird klein, und das, was früher klein war, wird groß. Man wird ins Licht der Ewigkeit gestellt. Das Zeitliche weicht zurück, tritt in den Hintergrund, das Ewige tritt in den Vordergrund. Das Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet gute Verehrung. Wir können auch eine schlechte Verehrung haben, das heißt, das nicht so Wichtige als das Wichtigere hinstellen. Wir müssen dauernd beten, immer wieder beten, dass unsere Prioritäten die rechten sind. Wir müssen immer wieder von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde unsere Prioritäten überblicken und fragen, was ist jetzt dran, was ist wichtig zu betrachten und zu tun. Was gilt es jetzt, was sollte mir vor Augen stehen? Und da sagt die Heilige Schrift, dass wir unsere Augen stets gerichtet halten sollten auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Gott uns gegeben hat, der zwischen uns und Gott ist, sodass wir Gott schauen durch Jesus Christus. Und wenn unsere Augen auf Jesus Christus gerichtet sind, dann wird uns das wichtig, was ihm wichtig ist. Dann kommt es so weit, wie Paulus hier sagt, das sei das Ziel seiner Aposteltätigkeit, seiner Missionstätigkeit, seiner Lehrtätigkeit. Er gibt uns ein drittes an, wofür Apostel ist. Er ist ein Mann, der ganz den Gläubigen zur Verfügung steht. Übrigens ist er hierin ein Beispiel für Titus, der wiederum ein Beispiel ist für die Ältesten, die wiederum ein Beispiel sein sollen für die Gläubigen. Wir sollen als Lehrer der Heiligen Schrift ganz der Gemeinde Jesu zur Verfügung stehen. Nicht für uns selbst leben. Keiner soll für sich selbst leben. Jeder von uns soll ein Hüter seines Bruders sein. Vor Jahren bekamen wir Post, wir bekamen Post von der Sudan-Inland-Mission. Oder sie hieß eigentlich Sudan Interior Mission, aber so übersetzt. Und in dieser Zeit, als wir noch in Kanada wohnten, hatte diese Missionsgesellschaft sich einen Stempel angefertigt, den sie dann auf diesen Brief aufs Kuvert vorne anbrachte. Nun bekamen wir den Brief und da steht nebst dem der Briefmarke, bin ich meines Bruders Hüter? Und die Antwort stand auch da, jawohl. Das ist die Frage von Kain. Bin ich der Hüter meines Bruders? Und die Antwort lautet, jawohl, ich bin ein Hüter, ein Wächter meines Bruders. Wir sind nicht nur für uns selbst da. Jesus Christus ist für uns aufgestanden, 2. Korinther 5, Verse 14 und 15. Jesus Christus ist für uns gestorben und wieder auferweckt zu neuem Leben, damit die, die an ihn glauben, nicht für sich selbst leben sollten, sondern für den, der für sie starb und wieder auferweckt wurde. Und wenn wir für ihn leben, dann leben wir nicht für uns selbst, sondern für ihn und sein Volk. Das tun Apostel, die an vorderster Front stehen, Missionare. Das tun die, die sie anleiten, das tun diese wieder in den Gemeinden. Und das lernt dann jeder Christ wiederum, wenn er dran ist zu tun. Jeder von uns lebt für andere Menschen. Das heißt aber nicht, dass wir lauter Gutestäter wären. Einfach so fromme Leute, die überall versuchen, Blumen zu verschenken oder was immer auch. Dass wir einfach nur wohltätig wären. Nein, Gutes zu tun muss noch von der Schrift her definiert werden. Denn nur das ist gut, was von der Schrift her gut ist. Und da müssen wir klare Vorstellungen haben von dem, was Gottes Ziele sind. Gutes zu tun am Bruder heißt, ihn zu erbauen. Aber was heißt das? Was ist denn das Ziel Gottes mit meinem Bruder, mit meiner Schwester? Was ist das Ziel Gottes mit mir? Wir haben es in 1. Mose 1, in der Schöpfungsgeschichte. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Und dieses Wort trifft zu an zwei Stellen. In der Schöpfung selbst ist es die Absicht Gottes und das Geschöpf, das er hervorbringt, das aus seinen Händen entsteht, ist dann ein Ebenbild von ihm. Aber diese Absicht, die in der Tat der Schöpfung vorhanden war, ist gleichzeitig das Ziel Gottes mit diesem eben geschaffenen Menschen. Das heißt, wir sind Bilder, die von der Hand Gottes gekommen sind, Ebenbilder Gottes. Und wir sollen es sein. Wir sollen sein, was wir sind. Nun, da wir Sünder geworden sind durch unsere Voreltern und wieder erlöst worden sind durch Jesus Christus, ist dieses ein Wachstum, ein Werden. Wir sind Kinder Gottes geworden und sind also im Bilde Gottes neu geschaffen. Epheser 4, Vers 24. Aber wir sollen noch mehr zunehmen in der Christus-Ebenbildlichkeit. Und alle Reich Gottes Arbeit, alle Missionstätigkeit, alle evangelistische Tätigkeit, alle Arbeit innerhalb der Kreise der Gotteskinder, alle Arbeit, alle Tätigkeit als christliche Tätigkeit hat dieses eine zum Ziel, dass Menschen Gott ähnlich werden über Jesus Christus. Gutes zu tun heißt, irgendetwas zu tun, das meinem Bruder hilft, Jesus ähnlicher zu werden. Dazu ist Paulus Apostel, damit sie einmal zum Glauben kommen und dass sie als Gläubige Gottes Wahrheit kennenlernen, denn durch das Wort Gottes wächst man. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das ist das Mittel des Wachstums. Und es gibt nur ein Mittel, nur das Wort Gottes. Es gibt nichts anderes, wodurch wir wachsen könnten. Aber dieses Wort ist ein reichhaltiges Wort, eine reichhaltige Speise, ein Banketttisch. Durch dieses Wort kommen wir wirklich zum Wachstum, wir kommen zum Fortschreiten. Und dann wird das Leben verändert. Unsere Aufgabe ist es nicht so sehr, unser Leben zu verändern, sondern auf Jesus zu schauen und er wird unser Leben verändern. Die Wahrheit führt dazu, dass das Leben verändert wird. So ist es auch in der Kindererziehung. Ich habe lange gebraucht, um das zu lernen. Inzwischen haben meine Kinder unter meinem Fehlverhalten gelitten. Ich habe gelernt, dass es nicht unsere Arbeit ist, unsere Kinder so sehr zu erziehen, als ein Klima zu schaffen und das Nötige zu tun, damit sie wachsen können. Aber wenn das Nötige vorhanden ist, dann ist die Mechanik gleichsam, die geistliche Mechanik und auch die körperliche vorhanden. Dann geht das, ich möchte fast sagen, automatisch. Ja. Geben Sie den Kindern zu essen, dann brauchen sie nicht viel zu tun, damit sie wachsen. Ja? Die werden schon wachsen. Ja? Da erzählt eine Frau, die vor Frauen einen Vortrag hielt von einem Kind, das sie beobachtete, Mutter und Kind. Die war wohl bei einer Kasse und war dabei zu bezahlen. Und das Kind strampelte und tobte nebenher. Nicht allzu schlimm, aber einfach rein natürlich. Ja? Und das hat sie aber dennoch irritiert, wie uns als Eltern das manchmal unnötigerweise tut. Und dann sagt sie, steh einmal still und im Englischen sagt man grow up. Ich weiß nicht, ob man das im Deutschen sagt, werde erwachsen, das ist viel zu umständlich. Es nimmt viel zu lange, das zu sagen, besonders wenn ein Kind da schnell was machen soll. Ich weiß nicht, was wir sagen würden, aber auf jeden Fall war das der Sinn. Ja? Grow up, das heißt, werde erwachsen. Und diese Frau, die den Vortrag hielt, sagte, und das war genau das, was das Kind am Tun war. Es war gerade dabei, groß zu werden. Und diese Tätigkeit war das Mittel dazu. Ja. So ist es auch im Geistlichen. Bekommen wir Speise und bleiben wir in der Nähe unseres Herrn und in der Nähe von geistlich gesinnten Geschwistern, dann geschieht das Wachstum. Paulus sagt den Kolossern, es ist ein Wachstum Gottes. Er gibt das Gedeihen. Bewässern wir, er gibt das Wachstum. Also, Lebensveränderung. Aber es gibt ein drittes, und das haben wir in Vers 2. Auf Hoffnung ewigen Lebens. Das heißt, Paulus ist Apostel, damit Menschen Hoffnung haben. Damit sie zum Glauben kommen, damit sie die Wahrheit erkennen und das Leben verändert wird. Und dieses alles hin zu einem Ziel. Nun ist es so, dass wir ewiges Leben haben. Wenn wir Jesus haben, haben wir das Leben. 1. Johannes 5. Der Sohn Gottes ist das Leben. Und haben wir ihn, dann haben wir das Leben. Aber wir haben es gleichsam in Knospenform. Es ist vorhanden. Wir sind lebendig in Jesus Christus. Wir stehen im Heil. Wir stehen in der Gnade. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Und die Bibel kann auch davon sprechen, dass wir nicht nur gerettet worden sind und gerettet werden, sondern dass wir gerettet werden werden. Wir werden gerettet werden. Wir werden noch einmal ewiges Leben bekommen, das heißt in voller Blüte. Wir werden eingehen in das himmlische Leben. Und das ist unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung treten wir an, wenn Jesus Christus wiederkommt. Unser Leben ist ganz auf dieses Ziel hin ausgerichtet, auf die Begegnung mit Jesus Christus. Jede Missionstätigkeit, lassen Sie mich noch einmal diese Stufen entlang gehen. Paulus, Titus, die Ältesten in den Gemeinden auf Kreta und die Gläubigen dort in den Gemeinden. Alle missionarische Tätigkeit des Apostels, Paulus und Titus führt dazu, dass die Ältesten Anweisungen haben, dass sie angeleitet werden, dass ihr geistliches Leben gedeiht. Missionare sind für sie da. Das lernt man vom Titusbrief. Und diese wiederum sind in den Gemeinden da, damit die anderen Geschwister auf jenes Ziel hineilen. Christusähnlichkeit. Volle Christusähnlichkeit an diesem Ziel. 1. Johannes Kapitel 3. Wenn er erscheint, werden wir, das wissen wir, so sein, wie er ist. In Vollkommenheit. Jetzt sind wir in einem Wachstum begriffen. Dann wird das Wachstum zur Vollendung gekommen sein. Auf Hoffnung ewigen Lebens. des Lebens, in dem wir schon, wie gesagt, knospenartig stehen. Dieses ewige Leben beschreibt nun Paulus. Er sagt, es ist ein gewisses, eine gewisse Hoffnung. Warum ist sie gewiss? Weil ein untrüglicher Gott sie uns gegeben hat. Ein Gott, der nicht trügt. Gott täuscht nie, Gott enttäuscht nie. Gott sagt nie etwas, das fehl am Platz wäre. Gott hält immer sein Wort, immer. Wir stellen das oft in Frage, nicht so plump, aber mit unserem Denken, mit unserem Handeln manchmal. Und wir fragen, warum und so weiter und tun, als ob Gott nun das Verkehrte gemacht hätte. Gott tut nie etwas Verkehrtes. Alles, was er tut, ist vollkommen richtig. Er ist vollkommen heilig und er ist vollkommen Liebe. Gott ist ein untrüglicher Gott. Er kann nicht trügen. Er kann nicht täuschen. Er kann nicht enttäuschen. Ein solcher Gott hat uns eine Hoffnung gegeben und er wird uns zu dieser Hoffnung hinführen. Wir haben dafür Geschichte. Paulus zählt sie hier kurz auf. Er sagt, dieser untrügliche Gott hat uns eine Hoffnung gegeben, die er schon lange, vor langen Zeiten, wir können hier übersetzen, vor undenklichen Zeiten versprochen hatte. Ein untrüglicher Gott hat versprochen. Nun ja, das kann man zur Kenntnis nehmen. Aber hat er es eingehalten? Gott oder Paulus sagt, dieses Versprechen hat er eingelöst. Dieses Versprechen blieb nicht nur ein Versprechen, sondern er hat einen Teil dieses Versprechens schon sichtbar gemacht, enthüllt, geoffenbart, Vers 3. Aber er offenbarte sein Wort. Nicht nur hat er versprochen, angekündigt. Beginnend mit 1. Mose 3, Vers 15. Der Same der Frau, derselbe wird dir den Kopf zerdrücken. Ankündigung. Eine Minimalwurzel, ein Wurzelchen. Aber unter dürrem Erdreich, Jesaja 53. Aber sie wächst. Die Wurzel wird dicker. Mit jeder Verheißung wird sie größer. Sodass man schließlich sogar weiß, wie seine Mutter aussehen wird. Es wird eine Jungfrau sein, ein Mädchen, eine Jungfrau. Und sie wird in Bethlehem diesen Messias zur Welt bringen. Wurzel unter der Erdoberfläche, nicht sichtbar. Gott hat versprochen, die Verheißung ist unterhalb der Oberfläche. Man sieht noch keinen Messias. Aber als die Zeit erfüllt war, kam diese Wurzel hervor. Und eine Pflanze, eine zarte Pflanze, Jesaja 53, wie ein zartes Pflänzchen kam hervor, aus dürrem Erdreich. Gott hat unabhängig von Menschen gehandelt. Und wenn sie auch nicht wollten, und wenn kein Raum in der Herberge war, und wenn kaum Leute in Jerusalem waren, in Judäa, die ihn erwartet hätten, dann geht er zu den Hirten, die hatten Gottes Wort im Herzen. Gott ist unabhängig von Menschen, der bringt seine Sache zum Ziel. Aus dürrem Erdreich kommt er vor. Gott offenbarte, machte sichtbar vor den Augen von Menschen, was er versprochen hatte. Es war ein Wort, ein unsichtbares, nur gehörtes Wort gleichsam. Aber dann stand das Wort da. Ein kleiner Junge zunächst, er wuchs auf. Und hat sich dann der Öffentlichkeit gezeigt. Johannes, sein Herold, hat hingewiesen auf ihn. Schaut euch ihn an. Da ist er. Schaut, schaut, schaut. Gottes Lamm. Nicht nur eines Menschenlamm, eines Israelitenlamm. Dies ist Gottes Lamm, das er zur Verfügung stellt für Menschen, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Gott hat sein Versprechen sichtbar gemacht. Und Paulus sagt, das ist ein Zeichen dafür, 2. Korinther 1, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott wahrhaftig ist. Wenn Gott versprochen hat und er hält sein Versprechen nach tausenden von Jahren ein, dann zeigt es, dass er sein Wort hält. Und wenn wir jetzt dieses große Beispiel haben von Gottes Zuverlässigkeit, haben wir umso mehr Grund, ihm jetzt zu vertrauen, wo wir noch nicht sehen können, was sein wird. Paulus sagt, wir haben hier also einen untrüglichen Gott. Und wenn er so gehandelt hat bis jetzt, haben wir keinen Grund, ihn anzuzweifeln, seine Treue anzuzweifeln. Wir dürfen hoffen auf ein ewiges Leben, das wir einmal antreten dürfen. Welches der untrügliche Gott vor undenklichen Zeiten versprach, aber er offenbarte sein Wort zu seinen rechten Zeiten. In Verkündigung, in der Verkündigung dieses Wortes selbst, das heißt Jesus das Wort verkündigt selbst, und dann gibt es von ihm erwählte, erkorene Verkündiger, Apostel, die er erwählt, die dann weiter verkünden. Und nun sagt Paulus, ich zähle zu diesen. Auch ich bin betraut worden mit dieser Botschaft. Und da ist er wieder bei Titus, dem er hier schreibt. Du Titus, ich bin betraut worden mit dieser Botschaft, ich reiche dir die Fackel weiter, tu du, was ich getan habe. Vertraue auf unseren Gott, er ist zuverlässig und sage es den Ältesten weiter und lass diese genau das weitersagen, was du ihnen gesagt hast, was ich dir gesagt habe. Das Wort Gottes wird immer weitergesagt. Mit der ich betraut wurde, nach ausdrücklichem Befehl Gottes, unseres Retters. Wunderbar. Ein Retter, Gott, gibt Befehl, eine Rettungsbotschaft zu verkünden. Will Gott retten? Und wie? Wir haben einen Gott, der retten will. Da denke ich immer wieder an meine Kinder zu Hause, wenn sie gespielt haben. Da geht einiges in die Brüche. Der Ältere war sehr vorsichtig. Aber der Nächste war ein etwas temperamentvoller, der brauchte nur etwas anzurühren und in die Nähe von etwas zu kommen und schon war es kaputt. Zum Verdruss des Älteren manchmal. Ja, und wenn Kinder auf die Vorsichtigen einmal etwas kaputt machen, wozu sind die Väter da? Um aufzuräumen, um es wieder gut zu machen. Gott ist ein Gott, in der Schweiz sagt man, der flickt. Hier sagt man, repariert. Ja? Gott ist ein Rettergott. Das heißt, er repariert. Er macht wieder gut. Er heilt die Wunden. Wenn es Wunden gab, dann waren die Mütter da zuständig. Und wenn es nur ein Kuss war, aber dann war es sofort geheilt. Die Väter machen die Spielsachen richtig. Oder tun die schwierigeren Sachen. Gott ist ein heilender, wiedergutmachender Gott. Nicht, sagt Paulus, dass wir dann einfach so bauen dürfen und alles so machen, wie wir wollen und dann Gott wird schon aufräumen, ja? Nein, nicht so. Gott bringt uns dann bei, so zu sein wie er, vorsichtig umzugehen mit den Gaben Gottes. Das bringt er uns schon bei. Aber er weiß auch darum, dass wir Staub sind, dass wir fehlerhaft sind. Er weiß, er hat uns kennengelernt. Jesus hat uns kennengelernt, als er auf dieser Welt war. Er hat jede unserer Lagen kennengelernt und er hat Mitleid mit uns. Er versteht uns. Er hat aus nächster Nähe unsere Lebenswege kennengelernt. Er ist versucht worden, allenthalben so wie wir. Er ist ein Rettergott. Zur rechten Zeit hilft er uns, Hebräer Kapitel 4. Ein Rettergott gibt Befehl, eine Rettungsbotschaft zu verkünden. Und von dieser Rettungsbotschaft leben wir die ganze Zeit auch als Christen. Wir leben alle vom Evangelium. Von dem Wort, durch das wir zum Glauben kommen. Es gibt kein anderes Wort. So, der Apostel hat sich ausgewiesen. Eine Menge Evangelium, eine Menge von Gottes Offenbarung haben wir in diesen drei ersten Versen. In Vers 4 haben wir zwei Gedanken. Im ersten Teil nennt Paulus den Empfänger seines Briefes, bezeichnet ihn und dann grüßt er ihn im zweiten Teil. An Titus, echtes Kind nach dem gemeinsamen Glauben oder in dem gemeinsamen Glauben. Gemeinsamer Glaube, weil es nur einen Gegenstand des Glaubens gibt. Es gibt nur eine Botschaft, die retten kann. Es gibt nur eine Botschaft, die den Weg zu Gott öffnet. Und der Glaube nimmt diese Botschaft an, und aus diesem Glauben an diese Botschaft entsteht neues Leben. Durch diese Botschaft war Paulus zum Glauben gekommen, war Paulus zu neuem Leben gekommen. Und durch dieselbe Botschaft, durch dieselbe Art von Glauben war Titus zu echtem neuem Leben gekommen. Titus, sagt Paulus, ist ein echtes Kind aus dem wahren Evangelium. Paulus zeigt sein Vertrauen in Titus, dass er einmal ein echtes Kind Gottes ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann Gott im Leben wirken. Und das tut er auch. Dabei ist es allerdings nicht geblieben, das steht nicht im Titusbrief, das steht an anderen Stellen. Titus hatte sich dann auch sehr, sehr gut bewährt in schwieriger Aufgabe. Es war nämlich Titus, der nach Korinth geschickt wurde, einer der schwierigsten Gemeinden, und er kam an. Titus hat dort im Segen Gottes wirken können. Er hat sich bewährt in einer sehr schwierigen Lage. Titus war ein fähiger Mitarbeiter von Paulus geworden. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Hier spricht Paulus nur davon, dass er ein echtes Kind ist nach dem gemeinsamen Glauben. Nun grüßt er, und anders als in den meisten Briefen des Paulus haben wir hier drei Elemente. Normalerweise sind es zwei Grußelemente, Gnade und Frieden, die beide an die zwei Grüße der damaligen Zeit erinnern. Das heißt, wenn man an einen Juden denkt wie Paulus, ein solcher ist aufgewachsen, zweisprachig, mindestens zweisprachig. Er spricht Hebräisch und er spricht Griechisch. Auf Hebräisch grüßt er Shalom und auf Griechisch grüßt er Charite. Und das ist verwandt mit Charis, Gnade. Was ist aber Gnade? Charite heißt Freude, freue dich. Eine abgewandelte Form von Charis, das Ursache zur Freude ist. Grund zur Freude, das froh macht, das ist Gnade. Gnade ist das Angenehme, das, was angenehm wirkt. Gottes Gegenwart wirkt angenehm, deshalb ist er günstig. Seine Gunst ist seine Gnade. Nun hängt es davon ab, in welcher Verfassung, in welcher Lage man ist, welche Form der Gnade man nun erleben wird. Sind Sie ein Sünder, bin ich ein Sünder und ich begegne Gott, einem gnädigen Gott, dann erfahre ich seine Gunst, sein Wohlwollen, seine Gnade als Vergebung. Bin ich vergeben worden oder habe ich nicht gesündigt und begegne meinem Gott und sein Wohlwollen, seiner Gnade, dann erlebe ich seine Hilfe. Paulus hat nicht gesündigt, wenn Satan ihn anficht, 2. Korinther 12. Aber er ruft zu Gott, dass er dieses wegnehmen möchte. Dreimal hat er es gemacht und dann antwortet Jesus und sagt, es genügt dir meine Gnade, an ihr hast du genug. Denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit oder kommt an der Stelle der Schwachheit zur Vollkommenheit. Das heißt Gnade, weil Kraft. Gnade ist also Krafthilfe. Weshalb, sagt Paulus, ich mich rühmen will, ich will mich freuen, wenn ich in Notsituationen komme. Denn, wann ich schwach bin, bin ich ja stark, so hat es Jesus gesagt. Deshalb kann man froh sein, wenn nichts da ist, wenn alles gegen einen steht. Weil dann Jesus da ist mit seiner Gnadenhilfe. Gnade ist also Vergebung, Gnade ist Hilfe. Das sind zwei Aspekte, die grundsätzlich sind und von denen wir lange leben können. Und wenn man sich dann einmal umsieht und die Gnade Gottes am Werk sieht, das ist etwas Wunderbares. Ich komme viel herum und ich kann Ihnen sagen, wenn ich die Gnade Gottes am Werk sehe, in einem Leben, in einer Gemeinde, dann ist das etwas Herrliches. Ich lerne eine Person kennen, die in Sünden gelebt hatte und dann ist sie wie verwandelt. Gnade strömt aus diesem Leben heraus, weil Gott am Werk gewesen ist. Die Gnade vermag eine ganze Menge. Die Gnade vermag das Unmögliche. Gnade ist das liebevolle Wirken Gottes, die Kraft Gottes, die aus der Liebe Gottes hervorgeht. Gnade. Und dann haben wir Shalom, Frieden. Friede ist der hebräische Gruß, wie ich schon sagte. Friede ist der Zustand, in dem es keine Spannungen hat, schlechte Spannungen, schädliche Spannungen. Aber Friede ist mehr als das. Friede ist nicht nur das Ausbleiben von Zwistigkeiten, sondern Friede ist der Boden, auf dem etwas gedeihen kann. Es ist nicht nur eine Leere, nicht nur eine Absenz von Zwistigkeiten, von Krieg. Ein Friedhof ist auch umfriedet, ja. Aber alles ist still, Totenstille, ja. Da wächst vielleicht noch Gras oder ein Bäumchen, aber sonst ist da kein Leben außer den Besuchern, die dort sich an die Toten erinnern oder an die Arbeitenden. Es ist anders mit dem Frieden Gottes. Friede im Alten Testament ist die Gegend, wo alles wie ein Garten Eden gedeihen darf. Deshalb darf auch Luther übersetzen, wenn er aus dem Hebräischen übersetzt, im Alten Testament, da grüßt jemand, Shalom im Hebräischen, aber Luther übersetzt, geht es dir wohl. Das ist wichtig. Nicht nur Friede, sondern der Raum der Frieden, des Friedens, ist Wohlergehen. Erlebst du das? Ist das mehr als nur Ruhe? Erlebst du Fortschritt? Gedeiht es? Gedeiht dein Leben? Und dazwischen, zwischen Frieden und Gnade, übrigens die Reihenfolge ist immer dieselbe. Nie Frieden und Gnade. Keinen Frieden ohne Gnade. Zuerst Gnade, aber dann darf es Frieden geben und gedeihen. Und dazwischen schiebt nun Paulus, das tut er auch beim Brief an Timotheus, auch hier bei Titus, dazwischen schiebt er Barmherzigkeit. Ich nehme an, dass die Barmherzigkeit gegen Ende seines Lebens besonders groß geworden ist, die Barmherzigkeit Gottes. Und die wünscht er seinen Mitarbeitern. Ich wünsche euch, meine Brüder, dass die Barmherzigkeit Gottes euch groß wird. Das lernt man mit der Zeit, dass die Barmherzigkeit Gottes groß ist. Es ist so wie bei Johannes dem Täufer, wie auch bei Paulus. Wenn man heranreift im Glaubensleben, dann merkt man mehr und mehr, wie verderbt man war und ist und wie groß dann die Barmherzigkeit Gottes ist. Wir bleiben verderbte Sünder, nicht nur verdorben. Das heißt vollkommen verderbt. Das ist das richtige deutsche Wort. Für unsere Sündhaftigkeit. Wir sind vollkommen sündhaftig und bleiben es. Die Wiedergeburt ändert das Wesen nicht, sondern ist eine Pflanze in dieser Situation. Trotz dieser Situation, da wird die Gnade Gottes groß. Trotz unserer Sündhaftigkeit richtet er ein neues Leben auf, das diesen negativen Kräften überwuchern kann. Und da wird die Gnade Gottes groß und vor allem auch die Barmherzigkeit Gottes. Beide aber, Gnade und Barmherzigkeit, sind Formen der Liebe Gottes. Alle Eigenschaften Gottes können aufgeteilt werden in zwei große Teile. Heiligkeit auf der einen Seite, zwei Pole, Gnade. Sind zwei Gefäße gleichsam. Und sie enthalten mehrere Eigenschaften. Heiligkeit enthält Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und so weiter. Liebe enthält Gnade, Wohlwollen, Barmherzigkeit, die verschiedenen Formen der Liebe. Und die zwei sind natürlich bei Gott in vollkommener Harmonie. Aber es hilft uns, nicht nur die zwei zu nennen, sondern einmal vereinzelt aufzuzählen, was das bedeutet. Und hier findet es Paulus mir wichtig, von der Barmherzigkeit Gottes zu sprechen. Das heißt, nach alttestamentlichem Muster denkt Paulus hier an die Herablassung Gottes. Gott hat sich herabgelassen zu uns. Und diese Herablassung, sagt der Psalmist, macht uns groß. Wenn Gott sich zu uns herablässt, dann hebt er uns auf seine Schulter und erhöht uns. Friede von Gott, Gnade, Barmherzigkeit, Friede, alle drei kommen von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. In Vers 3 war Gott der Vaterretter, in Vers 4 ist Jesus Christus der Retter, und sie sind eins. Zwei Personen und eine Person zur gleichen Zeit. Was der eine ist, ist der andere. Von dort kommen diese Eigenschaften. Nicht von uns, nicht von Paulus. Paulus kann keine Gnade weitergeben. Paulus kann keine Barmherzigkeit spenden, keinen Frieden. Dieser Gruß ist ein Gebet in der dritten Person. Normalerweise sind Gebete in der zweiten Person. Unser Vater, der du bist in dem Himmel und so weiter. Wir sagen du zu Gott. Hier spricht Paulus in der dritten Person. Gott gebe dir, Titus, Gnade, Friede. Aber das ist ein Gebet, indirekt an Gott gerichtet, für Titus, in der zweiten Person an Titus gerichtet. Sie kommen von Gott, dem Vater, und sollen, möchten von ihm kommen. Von dem Herrn Jesus Christus, ich erinnere daran, dass sie von Jesus Christus nur dann kommen, wenn er Herr ist, nicht anders. Die Auflehnung muss drangegeben werden und dann kann die Gnade und die Barmherzigkeit und der Friede, dann können sie fließen. Wir kommen zum zweiten Hauptteil des Titusbriefes. Und das ist der Rest von Kapitel 1, 5 bis 16, Verse 5 bis 16. Hier geht es um die personelle Aufgabe und in Kapitel 2 wird es dann um die Verkündigungsaufgabe des Titus gehen. Das heißt, Titus hat eine Aufgabe auf Kreta, auf dieser Insel, die mit Personen zusammenhängt. Das wird gleich klar. In Vers 5 erfahren wir, dass seine Aufgabe schon vorher gegeben wurde und jetzt wird an diese Aufgabe erinnert und es kann sein, dass Paulus sie noch weiter ausführt. Wir lesen Vers 5. Aus diesem Grunde ließ ich dich in Kreta zurück, dass du fortfahren möchtest, das Fehlende zu ordnen und von Stadt zu Stadt Älteste einsetzen möchtest, wie ich dir anordnete. Aus diesem Grunde ließ ich dich zurück, damit du Älteste einsetzen möchtest. Und eigentlich ist das die Hauptaufgabe des Titus. Die Verkündigungsaufgabe, von deren Kapitel 2 gesprochen wird, fließt eigentlich aus dieser Aufgabe. Sie gehört eigentlich zu dieser Aufgabe. Sie ist die Anweisung für die Ältesten gleichsam. Der ganze Brief geht eigentlich um Älteste. Das ist wichtig. Paulus konzentriert sich auf Titus und Titus soll sich auf die Ältesten konzentrieren, damit die Ältesten lernen, sich auf die Gläubigen zu konzentrieren. Es ist nicht nur Weitergabe an Auftrag, sondern gleichzeitig Beispiel beim Weitergeben. Dass du fortfahren möchtest, das Fehlende, nicht das Mangelnde, sondern das Fehlende. Kein Mangel muss statuiert werden, das heißt, es muss nichts verkehrt gelaufen sein. Es ist einfach so, dass einiges noch nicht getan war, dass es zu tun galt. Wir wissen nicht, warum Älteste noch nicht da waren. Es kann sein, dass als Paulus die Insel verließ, nachdem er mit Titus evangelisiert hatte, dass noch keine Männer zum Glauben gekommen waren, die hätten Älteste sein können. Oder es könnte sein, dass es Männer gab, aber sie waren noch nicht reif dazu. Und dann konnten sie nicht eingesetzt werden. Es kann verschiedene Gründe geben, warum das noch ausgeblieben war. Aber es darf auf die Länge nicht ausbleiben. Nun müssen wir an dieser Stelle etwas lernen. Es müssen nicht Älteste in den Gemeinden sein. Das lernen wir hier. Es hat Gruppen von Christen in verschiedenen Ortschaften, aber sie haben keine Ältesten. Und doch können sie als gottwohlgefällige Christen leben. Ob eine Gemeinde Älteste hat oder nicht, wird schließlich der Heilige Geist bestimmen und nicht wir. Denn nur der Heilige Geist schafft Älteste. Erstens bringt er sie zum Glauben an Jesus Christus. Zweitens lässt er sie heranreifen. Drittens begabt er sie. Und wir stellen das fest und machen mit. Wir erkennen die, an denen der Heilige Geist so gearbeitet hat, und sagen Ja dazu. Auf welche Art und Weise bleibt dahingestellt? Die Schrift schreibt das nicht besonders vor. Es heißt einfach, dass wir sie anerkennen sollen. Handauflegung ist nicht obligatorisch, fakultativ. Es ist schön, muss aber nicht sein. Anerkennung ist das Wichtige. Das heißt, dass anerkannt wird, was Gott getan hat. Und wenn Gott keine Ältesten gibt, dann anerkennen wir auch das. Es gibt viele Gruppen von Christen, die keine Ältesten haben. In der früheren Sowjetunion bekehren sich sehr viele Menschen. Hunderte und Tausende von Menschen. Überall entstehen kleine Gruppen von Christen. Manchmal hauptsächlich weibliche Personen, Jugendliche vielleicht. Und dann bekommt ein junger Mann zum Glauben, muss er sofort anfangen. Ich habe solche getroffen. Die müssen dann bald anfangen, das ist nicht immer gut. Es darf nicht zu viel von ihnen erwartet werden. Solche Christen können, bis der Heilige Geist Klärung geschaffen hat, einfach einander erbauen. Das heißt, wir werden lernen müssen, personenorientiert zu arbeiten im Reiche Gottes. Nicht methodeorientiert oder strukturorientiert. Man hört viel zu viel von Gemeindebau. Das ist ein Begriff, den die Schrift nicht kennt. Und all diese Bemühen können wir ad acta legen. Ja, sagt man, die Heilige Schrift spricht aber nicht Paulus von Bauern der Gemeinde. Jesus spricht nicht Jesus von Bauern der Gemeinde. Ja, schon. Aber das ist nicht der Gemeindebau, von dem, an den man denkt, wenn man von Gemeindebau spricht. Das ist ein anderes Bauen von Gemeinde. Den Gemeindebau, an den man dort denkt, den gibt es nicht in der Bibel. Der Gemeindebau, an den die Bibel denkt, ist der Prozess der Christusähnlichkeit, des Formens in die Ebenbildlichkeit Christi, der einzelnen Personen und was dazu gehört, dass einer dem anderen dient. Das heißt, wir möchten aneinander einfach denken als Christen. Wir haben aus der Gemeinde eine Sache gemacht. Dass der Begriff Gemeinde ist zu einer Sache geworden. Während biblische Gemeinde einfach schlicht Personen ist, wo diese Personen sind, da ist Gemeinde Jesu. Und wenn sie allein an der Straße stehen, da steht Gemeinde Jesu. Und kommt noch ein Christ hinzu, dann ist Gemeinde Jesu da, zu zweit. In dem Moment, wo Paulus und Barnabas durch die Tore von Antiochien in Pisidien gehen, kommt Gemeinde Jesu in Antiochien hinein. Und in dem Moment, wo noch jemand sich bekehrt, der erste bekehrt in dieser Missionstätigkeit in Antiochien, Pisidien, in dem Moment wächst die Gemeinde Jesu auf drei heran. Sie ist da. Sie braucht nicht gegründet zu werden. Sie braucht nicht gemacht zu werden. Sie braucht nicht zum Entstehen gebracht werden. Sie ist da. Und an dieser Person arbeiten dann Barnabas und Paulus. Dann kommt ein zweiter zum Glauben. Jetzt sind sie zu viert. Und dann arbeitet man an diesen Personen. Man arbeitet an Personen, nicht an einer Sache. Nicht an Aktivitäten. Man hat dann Älteste, wenn der Heilige Geist Älteste schenkt. Und man hat so viele Älteste, wie der Heilige Geist schenkt. Nicht so viel, wie wir meinen, es nötig wäre. Da kann eine kleine Gemeinde mehrere Älteste haben. Und es kann eine große Gemeinde weniger Älteste haben. Im Neuen Testament hat es eine Gemeinde gegeben von Tausenden von Menschen, hatte nur 12 Älteste. Die waren Apostel. Man hat natürlich dann gemerkt, dass es Mitarbeiter braucht, aber man hat nicht mehr Älteste gewählt, Man hat Helfende herangezogen, Diakonen. Die waren nicht Ältesten. Also, Titus soll aber jetzt dieses Fehlende nachholen, nach Möglichkeit. Warum nach Möglichkeit? Der Satz ist nicht zu Ende. Der Satz beginnt mit Vers 4 und geht bis zu Vers 11. Von 5 bis 11 ein Satz. Das heißt, Vers 6 ist die Fortsetzung von Vers 5. Noch einmal Ende Vers 5. Von Stadt zu Stadt, übrigens nicht in jeder Stadt, so steht es eigentlich nicht im Text. Das heißt, wenn es jede Stadt hieß, dann dürfte man annehmen, dass in jeder Stadt auf der Insel Kreta es Gläubige gegeben hatte. Aber das kann man nicht voraussetzen, sondern der Ausdruck im Grundtext heißt eigentlich nur von Stadt zu Stadt und setzt voraus, dort, wo es Gläubige hatte, dort sollten nach Möglichkeit sollten Älteste eingesetzt werden. Nach Möglichkeit. Wenn, so beginnt Vers 6, wenn, hier haben wir die Richtlinien, wenn diese Voraussetzungen vorhanden sind, nicht anders, Titus, nicht anders, dann lass es. Setze ein unter diesen Voraussetzungen, eigentlich ist es nur eine Voraussetzung, unter dieser einen Voraussetzung, dass ein Mann unbescholten ist. Das ist die eine Voraussetzung. Was das heißt und wo das vor allem zur Geltung kommt, wird er sagen. Aber damit fasst er zusammen, was er hier an Qualifikation erwähnt. Nun ist das nicht die einzige Qualifikation. Es gibt zwei grundsätzliche Qualifikationen des Ältesten. Die eine ist die Begabung, die andere ist der Charakter, die geistliche Reife. An diese denkt Paulus hier, und dass er die Begabung nicht nennt, zunächst, zeigt, dass der Charakter der wichtigere Teil ist. Dass es sich um Menschen handelt, die bereit sind oder die fähig sind, ein Vorbild zu sein. Dafür heißen sie Älteste. Älteste ist ein Vorbildsbegriff. Ein Begriff, der zeigt, dass jemand älteren Glauben ist, etwas älteren Glauben ist, alt genug, um anderen ein Vorbild abgeben zu können. Wenn einer unbescholten ist, wo zeigt es sich, dass ein Mann unbescholten ist? Dort, wo der Stress am größten ist. Wo ist der Stress am größten? In der Familie. In der Familie, dort wo man auf engstem Raum lebt. Nun lebt man auch an anderen Stellen auf engem Raum. Gut, dann wäre man dort auch getestet. Wo immer man auf engem Raum mit anderen Menschen lebt, da kommt das eigene Wesen, so wie es eigentlich ist, ungeheuchelt zum Vorschein, früher oder später, meistens etwas früher, meistens etwas zu früh, für meine Begriffe, nicht wahr? Unbescholten ist, Mann einer Frau, kein Polygamist, solche hatte es zu jener Zeit noch, aber wer Ältester sein will, der darf nur eine Frau einmal haben. Sollte die Frau gestorben sein, konnte er natürlich wieder heiraten, das macht Paulus auch deutlich. Kinder hat, die treu sind. Leider habe ich nicht die Zeit, bei jedem Begriff, der Schwierigkeiten bereiten könnte, stehen zu bleiben. Ich kann auch nicht alle Gründe angeben für die Schlüsse, zu denen ich gekommen bin, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass hier nicht gläubig stehen sollte, sondern treu. Paulus gebraucht dieses Wort immer wieder in diesem Sinne und gerade in den Briefen an Timotheus und Titus. Und ich denke, dass wenn wir den ganzen Zusammenhang betrachten, an dieser Stelle treu besser ist. Besonders wenn wir mit der anderen Stelle vergleichen, wo ebenfalls Voraussetzungen für Älteste angegeben werden, 1. Timotheus 3, wenn die zwei parallel laufen sollen, dann ist hier besser treu übersetzt. Treu sind und nicht unter Anklage stehen, wegen Liederlichkeit oder weil sie sich nicht unterordnen. Denn es hat der Aufseher Aufseher und Älteste, merken wir, werden auswechselnd gebraucht. Vers 5 hieß es Älteste, hier heißt es plötzlich Aufseher. Vier Ausdrücke wurden auswechselnd gebraucht, mehr oder weniger Hirte, Lehrer, Ältester und Aufseher. Moment einmal, Lehrer, Hirte, ja, Hirte, Lehrer, Ältester, Aufseher. Die wurden auswechselnd gebraucht. Es gab noch andere Lehrer außerhalb der Ältesten, aber für die Gemeindeleitung war das so. Die Ältesten sind Aufseher und die Aufseher sind Ältester. Denn es hat der Aufseher als Haushalter Gottes unbescholten zu sein. Er soll unbescholten sein, weil er unbescholten sein soll. Ist das jetzt klar, Titus? Ja. Vers 6. Wenn einer unbescholten ist, Vers 7, denn er soll unbescholten sein. Wenn er Aufseher sein will, dann muss er unbescholten sein. Doppelpunkt, was heißt das? Im Rest von Vers 7 und dann bis zum Ende von Vers 9 verdeutlicht Paulus, was das heißt. Als ich in Russland war und dort vor leitende Reich Gottes Arbeit zu arbeitet, kam die Frage, das war das zweite Mal, ja. Ich war zweimal dort, als ich in der Ukraine war, glaube ich, war es. Dann kam die Frage, was heißt es, wenn ein Ältester unbescholten sein soll? Man hatte dort offenbar Schwierigkeiten bekommen mit einigen. Und dort hat man ein sehr starkes Ehrempfinden vor Autorität. Das ist dort schon seit Jahrzehnten gewachsen, in einer Atmosphäre, wo Autorität großgeschrieben wurde. Und die Gemeinde ist davon sehr stark gefärbt worden. Aber wenn man Schwierigkeiten bekommt, was dann? Und dann fragt man, jetzt sucht man, was heißt es, unbescholten zu sein? Paulus gibt uns hier die Antwort. Ein Aufseher als Haushalter Gottes soll unbescholten sein. Das heißt, nicht selbstgefällig, in Vers 7 haben wir das, was fehlen soll, was nicht vorhanden sein soll. Er soll nicht selbstgefällig sein, denn er soll für andere da sein. Nicht zornmütig, nicht dem Wein hingegeben, kein Schläger, jemand, der drauf losschlägt, ob mit der Faust oder mit Worten, nicht einer, der auf schandbaren Gewinn aus ist. Diese Dinge sollen fehlen, sie sollen nicht da sein. Nicht auf schandbaren Gewinn aus sein. Die Werte sollen nicht vertauscht werden, Titus. Verehrung, gute Verehrung, erinnern wir uns? Was soll vorrangig sein bei einem Ältesten? Ewigkeitswerte, nicht irdische Werte. Ein Ältester muss jemand sein, der seine Prioritäten bei den Werten richtig eingeordnet hat. Und jetzt kommt die Liste von dem, was nicht fehlen darf. Was nicht fehlen darf, sondern gastfrei, nicht nur im Hause, sondern im Leben. Ein Ältester muss Platz in seinem Leben haben für andere Menschen. Er darf sich nicht schnell stören lassen, sondern jeder muss willkommen sein. Er muss Platz in seinem Leben haben für andere. Ja, ich habe Zeit für dich. Sprechstunde, 24 Stunden am Tage. Zu jeder Zeit zur Verfügung stehen, gastfrei. Ein Freund des Guten. Ist das nicht schön? Wie umfassend. Ein Freund des Guten. Gesunden Sinnes. Ein Denken, das gesund ist. Vorstellungen, die gesund sind. Denkmittel. Man denkt mit Wörtern und mit Bildern. Und man denkt mit dem, womit man gespeist war. Output gleich Input. Die Computerfreaks kennen das, ja? Wenn ich einen gesunden Sinn haben will, muss ich mein Denken nähren mit guten Bildern und guten Gedanken. Gerecht nach Gottes Maßstab. Heilig nach Gottes Maßstab. Einer, der sich beherrscht. Die letzte Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung. Wir sind keine Roboter. Ist Gott unser König, dann lernen wir, König über uns selbst zu sein. Besser ist es, sich selbst beherrschen, sagt der weise Salomo, als eine Stadt einzunehmen. Als König über andere zu werden, ja. Besser, über sich selbst herrschen zu können. Einer, der sich an das Wort hält. Es ist 8:45, Geschwister. Und ich bin bei einem sehr großen Thema angelangt. Ich muss es aufheben, tut mir leid. Bis Freitag, habe ich gehört. Sie müssen noch etwas warten. Aber Sie können ja selbst studieren. Sie haben ja auch eine Bibel. Fragen Sie sich mal, was heißt das? Ein Ältester muss jemand sein, der sich an das Wort hält. Da kommen wir zur Mitte des Ältestenlebens. Aber ein Ältester ist ja nur ein Vorbild für andere, ja? Also jeder von uns soll dorthin kommen, wo der Älteste hingekommen war. Wir wollen zusammen den Weg gehen.